Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Maximilian Runge-Segelhorst. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Max.
Hallo Claudia.
Ich habe mich auf dich gefreut, Max, weil du tatsächlich der erste Mensch bist bei uns in dem Podcast, und wir haben ja jetzt schon einige geführt, der aus dem Finanzbranchenbereich rauskommt und das auch noch mit Philosophie verbindet. Das finde ich wunderbar. Deswegen bin ich mal gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Doch bevor ich einsteige, stelle ich dich natürlich erst kurz vor, damit sich die Hörer und Hörerinnen auch ein Bild zu dir machen können. Du bist philosophisch fundierter Berater zu Geldanlage und Versicherung. Das klingt sehr spannend, finde ich. Und ich habe dann auch noch dazu gelesen, dass du praktisch nicht nur Philosoph bist, sondern auch Humanist, eben in der Finanzbranche. Und das fand ich jetzt wirklich eine spannende Mischung. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie du das in die Politik transportierst, beziehungsweise zu meinen Politikfragen jetzt Antworten gibst. Und wenn du keine erste Frage an mich hättest, Max, dann würde ich jetzt einfach starten.
Keine Frage, vielleicht nur insofern eine Richtigstellung. Ich habe zuerst Philosophie studiert und bin dann in die Finanzbranche gelaufen. Und daher kommt die philosophische Fundiertheit.
Ja, wunderbar. Dann wäre das auch geklärt. Dankeschön für diesen Hinweis noch. Gut, dann starte ich, Max, ja?
Gerne.
Max, wenn du dir die Aufgabe von Politik mal so durch Herz und Hirn wandern lässt und du schwingst es so somatisch durch und ab, wie ist so deine Sicht auf die Politik, beziehungsweise was ist für dich die Aufgabe von Politik?
Also in erster Linie, wenn wir ganz allgemein und historisch sprechen, ist Politik für mich in erster Linie die Gestaltung oder die Gestaltungsmacht gesellschaftlicher Verhältnisse. Diese herrschaftliche Macht oder diese gestaltende Macht äußert sich in herrschaftlicher Macht. Und wenn wir jetzt modern sprechen, dann müssen wir sagen, dass diese ausübende Macht sich eben in einer liberalen Demokratie in Form einer informierten Herrschaft aller über alle zeigt und ausübt. Das ist mein Verständnis von moderner Politik, also von demokratischer Politik. Und als solche hat eben jetzt demokratische Politik die Aufgabe, gesellschaftliche Verhältnisse so zu realisieren, so zu verwirklichen, dass jeder, dass jede Person, die in ihr lebt, ein ethisch gutes Leben nach eigenem Maßstab führen kann. Das ist das Angebot, das ist das Versprechen der Demokratie, wie sie jetzt seit ungefähr 300 Jahren in unserer Zivilisation haben und wie wir versuchen, sie zu realisieren. Und in diesem Versuch steckt natürlich drin, dass ich glaube oder dass ich davon ausgehe, dass heutige Politik, dass heutige Demokratie sehr problembehaftet ist.
Das führt mich auch schon zu meiner nächsten Frage. Wie nimmst du denn momentan die Politik wahr?
Ich habe ja gerade gesagt, dass Politik heute vor allem bedeutet, demokratisch zu sein. Und ich nehme Politik heute in der Gestalt wahr, dass sie in vielen Bereichen massiv entdemokratisiert ist. Also dass sie gar nicht mehr mit Bedingungen erfüllt, eigentlich demokratisch zu sein. Ich will das an ein paar Beispielen festmachen. Wenn wir uns zum Beispiel die Anzahl der Nichtwählenden angucken oder die Entwicklung der Nichtwählenden, dann sind wir heute bei circa 23%, immer noch sehr, sehr weit entfernt von den 9% Nichtwählenden, die wir mal in den 70er Jahren haben. Zweiter Punkt wäre etwa auch zu sagen, es gibt in unserem Land erwachsene Personen, die leben hier seit Jahrzehnten. Das sind vor allem die Kinder und die Nachfahren der Gastarbeitenden, die irgendwann mal zu uns gekommen sind. Und diese Personen haben keinen deutschen Pass und dürfen deswegen auch nicht wählen. Das heißt, das sind Leute, die sind von den Gesetzen betroffen, die hier gemacht sind und haben keine Möglichkeit mitzubestimmen. Das halte ich auch für ziemlich undemokratisch. Weiterer Punkt wäre etwa die sogenannte politische Responsibilität. Das ist ein Begriff aus der modernen Politologie, aus der Politikwissenschaft. Und der beschreibt, inwiefern gewählte Parlamente Rücksicht nehmen auf die Wünsche der Wählenden oder auf die Wünsche der Bevölkerung. Und in der Responsivitätsforschung können wir mittlerweile zeigen, dass die überwiegende Mehrheit von oder ja der überwiegende Teil von politischen Entscheidungen in den letzten 30, 40 Jahren durchgesetzt worden ist, vor allem die Wünsche und Bedürfnisse der vermögenderen Bevölkerungshälfte eingeht. und ihm systematisch die Wünsche und Bedürfnisse der ärmeren Bevölkerungsgruppen leugnet, negiert und nicht wahrnimmt. Und das ist sowohl in den USA sichtbar als auch in Deutschland. Wir haben weiter, wäre ein weiterer Punkt, wenn man sich die Akademikerquote anguckt im Bundestag. Wir haben 90% der Leute, die haben da studiert. In der Gesamtbevölkerung haben gerade mal 20% der Leute studiert. Das heißt, wir haben heute ein Parlament, in dem der überwiegende Teil der Leute, die politische Entscheidungen treffen, gar keinen Sinn mehr dafür haben, wie das Leben der überwiegenden Bevölkerung aussieht. Und das sind so ein paar Punkte, ich könnte noch ein paar weitere nennen, aber ich will nicht zu ausgreifend sein, die anzeigen, dass wir in vielen Problemen, in vielen Dingen einfach große Probleme haben, demokratische Entscheidungen zu treffen. Der letzte Punkt, den ich hier anführen möchte, ist, und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mich freue, hier zu sein, weil ich mich als Philosoph sehr intensiv mit dem Geldsystem befasse, in dem wir leben. Und hier der Punkt der Geldschöpfung eine wesentliche Rolle spielt. Ich müsste das erklären, aber vielleicht erstmal nur als Statement. Geldschöpfung, also Geld kann ja nicht nur verteilt werden, sondern es muss hergestellt werden. Wenn man sich fragt, wer da eigentlich Geld erzeugt, dann müssen wir feststellen, dass in den letzten Jahrzehnten die Herstellung von Geld immer stärker privatisiert worden ist. Banken schöpfen Geld, das ist der überwiegende Teil des Geldes, das heute hergestellt wird. Und die staatlich-demokratische Geldschöpfung des Parlaments, das hat auch viel mit Staatsverschuldung zu tun, ist mehr und mehr zugrunde gegangen, wurde mehr und mehr eingeschränkt. Und das heißt aus meiner Sicht, oder das führt zu der Konsequenz, dass wir heute in einer Welt leben, in der A, viel zu viel unproduktives Geld privat geschöpft wird, während B, und das siehst du an den ganzen Diskursen, die wir führen, dem Staat dafür die Schuld gegeben wird und gleichzeitig die Schrauben der staatlichen Entscheidungskraft, was die Finanzierung von großen Vorhaben angeht, immer weiter eingeschränkt.
Das finde ich jetzt spannend mit den Schrauben der staatlichen Entscheidungskraft. Da würde ich ganz gerne gleich auch nochmal tiefer einsteigen. Was mich aber auch noch bewegt, jetzt gerade in deinen Ausführungen war, was du vorher gesagt hast, diese Teilhabe- und Teilgebemöglichkeit, wenn Menschen schon länger in Deutschland leben, aber halt nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben und deswegen nicht wählen dürfen. Oder was du jetzt auch gesagt hast mit dieser Akademikerquote in den Parlamenten, die merke ich übrigens auch bei uns im Podcast. Also unser Podcast ist auch sehr akademikerlastig, würde ich jetzt mal so sagen. Und wir geben uns auch alle Mühe, eben auch Handwerker, Handwerkerinnen zu gewinnen. Ist aber auch nicht ganz einfach. Aber jetzt auf die Schrauben der staatlichen Entscheider zurückzukommen, was du, die du jetzt gerade angesprochen hast. Wenn du von dieser Schraube sprichst oder von diesem Schraubstock, in dem wir manchmal vielleicht auch eingezwängt sind oder auch die Politik eingezwängt ist, was ja auch nicht nur unangenehm ist, sondern auch schmerzen kann. Was wären denn dann so für dich die Wünsche an die Politik der Zukunft?
Also wenn wir davon ausgehen, dass meine Analyse oder die Beobachtung, die ich gerade dargestellt habe, wichtig sind, dass unsere Gesellschaft daran krankt, dass sie entdemokratisiert wurde. Das hat auch viel, wie gesagt, in den letzten 40, 45 Jahren mit der Wirtschaftspolitik zu tun und mit der Art und Weise, wie Wirtschaft oder wirtschaftliches Denken extrem eingeschränkt worden ist durch den Neoliberalismus beziehungsweise durch die eigentlich zugrunde liegende neoklassische Wirtschaftstheorie. Also wenn das Problem ist, dass unsere Gesellschaft entdemokratisiert wurde, dann kann natürlich nur die Lösung darin bestehen, dass wir sie wieder redemokratisieren. Und um auch da wieder ein paar Beispiele zu nennen, was man machen könnte, was ich in den demokratischen Diskurs zur Disposition stellen würde, könnten einmal sein, dass wir darüber nachdenken, eine Zufallswahl einzuführen. Also dass wir gar nicht mehr direkt Personen wählen, die uns aktiv repräsentieren, sondern dass wir aus der soziologischen Zensusforschung, dass wir die Bevölkerung eben in bestimmte soziale Schichten, Klassen, was auch immer einteilen und daraus dann eben eine zufällige Wahl ermöglichen. Und die Leute, die dann gewählt werden, die können dann annehmen oder nicht. Und auf diese Weise haben wir dann ein Parlament, das relativ 1:1 genau der Bevölkerung entspricht. Und daraus geht natürlich auch die Hoffnung, dass dieses Parlament große Fragen dann genauso diskutiert, wie sie eben tatsächlich in der breiten Bevölkerung diskutiert wird. Weitere Möglichkeit wäre etwa mehr verbindliche Volksentscheide und BürgerInnenräte einzuführen, Also wir haben ja jetzt seit einigen Monaten verstärkt den Diskurs, dass man legt, eben BürgerInnenräte einzuführen, die beratend tätig sind. Aber das ist schon ein Problem aus meiner Sicht, denn solange sie beratend tätig sind, gibt es keine verbindliche Entscheidung. Ich halte das, hörst du auch raus, die partizipative Demokratie, also die teilnehmende Demokratie, die wir ja eigentlich leben wollen, nur dann für wirklich realisiert, wenn wir mehr Formen direkter Demokratie einführen. Das wären eben dann solche stärkeren BürgerInnenräte. Man müsste auch, nächster Punkt, etwa den Einfluss der heutigen marktfundamentalistischen Politikberatung eindämmen. Das hängt viel damit zusammen. Ich hatte das gerade schon gesagt. Es gibt eine vorherrschende Theorie der Wirtschaft. Und die meisten Leute, die heute irgendwas mit Wirtschaft studieren, bekommen nur diese Brille, nur diese Perspektive aufgesetzt. Und die beschäftigen sich nicht mehr mit klassischer Nationalökonomie, die beschäftigen sich nicht mehr mit Marxismus, sondern nur noch eben mit dieser heutigen Neoklassik. Und die Leute gehen dann später in die Politikberatung. Und Politik wird dann natürlich nur sehr einseitig informiert. Das ist ein großes, großes Problem. Nächster Punkt könnte auch sein, dass wir über eine Ministerhaftung nachdenken. Also Andreas Scheuer, die damaligen Verträge, die er mit den Autobahngesellschaften abgeschlossen hat. Wenn es möglich ist, Minister oder MinisterInnen nach ihrer Amtszeit zu sanktionieren für Fehlverhalten, würde auch das dazu führen, dass gewählte Leute sich natürlich mehr dafür interessieren, was sie für die Bevölkerung tun könnten und weniger für sich oder für bestimmte andere Leute, die im Hintergrund sind. Dazu könnte auch gehören, und das sind alles nur Vorschläge, die ich diskutieren will, dass man eben sagt, wir verbieten absolut Nebentätigkeiten und Nebenverdienste von Bundestagsabgeordneten. Also, du hast ein Mandat und du bekommst dafür schon 10.000 Euro und hast dann noch 5.000 Euro zusätzlich, die du irgendwie verbaseln kannst. 15.000 Euro, die überwiesen werden, und dann darfst du noch zusätzlich verdienen. Und dann frage ich mich, wem gilt deine Loyalität? Und in der Demokratie sollte deine Loyalität eben der Bevölkerung dienen. Wenn ich noch die Zeit habe, führe ich noch drei Punkte an, die mir einfallen. Ich wäre etwa auch dafür, über ein Existenzmaximum nachzudenken. Wir reden seit Jahrzehnten über ein Existenzminimum. Wir sollten über ein Existenzmaximum nachdenken, also eine absolute Vermögensbegrenzung. In der modernen Philosophie ist das unter dem Schlagwort des Limitarismus bekannt. Da gibt es etwa mit Christian Neuhäuser auch einen deutschen Philosophen, der sich damit sehr stark auseinandersetzt. Und ein weiterer Punkt, der geht dann eben wieder zurück in diesen Punkt der Geldschöpfung, den viele Leute jetzt erstmal so zur Kenntnis nehmen, weil sie damit nichts anfangen können. Das ist immer ein großes Problem, dass das aus meiner Sicht sehr erklärungsbedürftig ist. Vielleicht Verschuldungsregeln. Ich habe vorhin gesagt, die Staatsverschuldung hat viel mit staatlicher Geldschöpfung zu tun. Und deswegen wäre hier aus meiner Sicht eine Reform der heutigen Verschuldungs-, also der heutigen Geldschöpfungsregeln sinnvoll. Dass wir etwa private Geldschöpfung, privates Geld entsteht immer dann, wenn eine Bank einen Kredit vergibt. Diese private Geldschöpfung muss stärker reguliert werden. Und im Gegenzug muss die staatlich-demokratische Geldschöpfung, die also entsteht, wenn im Parlament die Leute sagen, dass die Elbphilharmonie gebaut werden sollen oder dass sie sagen, die Bahnstrecken sollen saniert werden, das ist demokratische Geldschöpfung. Diese Form der Geldschöpfung muss stärker an der Realwirtschaft ausgerichtet sein. Und da sind eben die relevanten Dinge, wie ist der Status der Infrastruktur, haben wir ausreichend Leute in der Bildung, sind alle Leute in Beschäftigung. Das sind so wesentliche Parameter, die viel relevanter sind als die Frage, so wie wir es heute haben, wo liegt die sogenannte Staatsschuldenquote? Ja, das ist eine Zahl, die ist vollkommen irrelevant für unser aller Leben und trotzdem richtet sich die Wirtschaftspolitik seit Jahrzehnten nach dieser vollkommen irrelevanten Zahl.
Danke für deine Impulse, Max. Du hast jetzt diese Zufallswahl angesprochen, die direkte Demokratie, diese Geldschöpfung, einmal die Regulierung der Privaten und auch die Ausrichtung der staatlichen. Du bist auf die Ministerhaftung eingegangen und was ich sehr interessant fand, war der Nebenverdienst von Bundestagsabgeordneten. Wenn wir mal davon ausgehen, das wäre jetzt alles so erfüllt, wie du es jetzt gerade angesprochen hast. Deine Wünsche wären jetzt alle für dich so umgesetzt oder wären umsetzbar in der Politik. Wie würde sich dann für dich die Politik anfühlen?
Ich würde zunächst sagen, es ist schwierig. Für mich ist Politik weniger etwas, was ich als denkender, als reflektierender Mensch, als Philosoph in erster Linie erstmal emotional fassen würde. Aber wenn ich mich auf diese Frage einlasse, dann würde ich wollen, dass ich diese Form der Politik, für die ich eintrete und die ich vorschlage, dass sie sich warmherzig anfühlt, dass sie sich integrierend anfühlt, dass sie sich teilnahmsvoll anfühlt. Jeder darf mitmachen. Und mir fallen gerade vielleicht so zwei Parabeln oder Anekdoten ein, um das ganz kurz darzustellen. Eine funktionierende Demokratie, in der es auch darum geht, dass, wie ich vorhin gesagt hatte, jeder die Möglichkeit hat, seine Freiheitsrechte auszuleben. In einer solchen Gesellschaft muss jeder ausreichend zu essen haben, aber niemand sollte mehr haben, als er Zeit seines Lebens wird essen können. Das ist schon die Idee dieser Vermögensbeschränkung, dieses Existenzmaximums. Und wenn es darum geht, kollektive oder gemeinschaftliche Entscheidungen zu treffen, dann würde ich es so beschreiben, dass jeder gehört wird, aber niemand mehr Einfluss auf die Dinge von öffentlichem Belang hat als andere. Und das Versprechen der Demokratie war, genau das zu bewerkstelligen, genau das zu garantieren. Als die Leute in der Französischen Revolution die Könige geköpft haben, war das Ideal, das sie hatten. Dass wir keine Leute, keine Oligarchen, keine Aristokraten mehr haben, die über unsere alle Köpfe hinweg Entscheidungen treffen, sondern dass wir als Gemeinschaft zu Entscheidungen kommen, hinter denen die allermeisten stehen können und zu denen wir sagen können, ja, das ist etwas, was wir uns vorstellen können, dass das Leben von allen Menschen in unserer Gesellschaft verbessert.
Wenn du jetzt davon sprichst, dass das Leben von allen in der Gesellschaft verbessert wird, das hat für mich auch ein bisschen was Demokratisches. Du hast ja vorher auch von demokratischer Politik gesprochen, was mich jetzt zu dem Wort Demokratie zurückführt. Max, was verstehst du unter Demokratie?
Ich hatte am Anfang, zwar deine erste Frage, ja schon formuliert, dass die liberale Demokratie aus meiner Sicht in erster Linie die informierte Herrschaft aller über alle bedeutet. Heißt, in der Demokratie muss die Bevölkerung im Wesentlichen Kenntnis über alle relevanten Dinge. Die Bevölkerung muss informiert werden.
Darf ich kurz dazwischen? Hat das was mit Transparenz zu tun?
Ja, im Sinne von einer gewissen Form von Informationstransparenz. Ich habe vorhin schon gesagt, dass im Bereich der Wirtschaftspolitik wir heute die Vorherrschaft einer einzigen theoretischen Strömung haben. Und in diesem Sinne sind die wirtschaftlichen Informationen und die wirtschaftstheoretischen, wirtschaftspolitischen Informationen, die wir haben, sehr einseitig. Und das sieht man, wie gesagt, sehr stark daran, wenn man darüber nachdenkt, welche finanziellen Handlungsmöglichkeiten ein Staat hat. In der Wirtschaftstheorie wird immer sehr stark unterschieden zwischen privatwirtschaftlicher Logik, die wir beide haben als Privatmenschen, und der volkswirtschaftlichen Logik eines Staates. Und um da auch ein Beispiel zu nennen, es ist ganz einsichtig, Claudia, du kannst nicht unendlich Schulden aufnehmen. Wenn du einen Kredit aufnimmst, du musst den irgendwann zurückzahlen. Wenn du das nicht tust, dann wirst du zwangsverpfändet. Dann wird dein Vermögen eingezogen. Genauso, wenn du Geld ausgeben möchtest, musst du vorher irgendwelches Geld einnehmen. Durch Arbeit oder durch Kapitalerträge, was auch immer. Das ist privatwirtschaftliche Logik. Für den Staat gilt das nicht. Der Staat handelt nach volkswirtschaftlichen Maßstäben. Und da ist zum Beispiel zu sagen, der Staat ist kein Währungsnutzer, sondern er gibt Währung heraus. Das ist das, was ich mit Geldschöpfung meine. Er schöpft Währung. Ein Nebenprodukt dieser staatlichen Geldschöpfung, dieser Währungsschöpfung, ist eben das, was wir als Staatsverschuldung nennen. Und wenn man sich feststellt oder wenn man sich damit beschäftigt, wo genau dieses Geld herkommt, wo genau der Staat sich da verschuldet, muss man sagen, er verschuldet sich immer bei seiner eigenen Zentralbank, die ihm rechtlich sogar selbst gehört. Das heißt, eine Regierung verschuldet sich bei sich selbst. Und ich weiß nicht, wann du dir das letzte Mal von dir selbst Geld ausgeliehen hast, Claudia, und gesagt hast, oh, das ist jetzt ein großes Problem. In 20 Jahren werden meine Kinder nicht mehr die Möglichkeit haben, dieses Geld auszugeben.
Das ist spannend. Da fällt mir dann, bei den Juristen gibt es ja dieses In-sich-Geschäft, das eigentlich auch verboten ist. Und wenn du jetzt so sagst, der Staat nimmt von sich selber, von seiner eigenen Bank Schulden auf, das hat natürlich schon so einen Beigeschmack, würde ich jetzt mal so sagen.
Und dieser Beigeschmack, der ist schon neoliberal vorhin von mir. Wenn du sagst, dieser Beigeschmack führt dazu, dass du irgendwie negativ darüber nachdenkst, dann hat der Neoliberalismus bereits gewonnen. Und das ist das, was wir gerade nicht nur erst seit Christian Lindner Finanzminister ist, erleben, dass die demokratische, die staatliche Geldschöpfung diskreditiert wird. Dass sie massiv diskreditiert wird. Und wir deswegen heute mit Problemen zu tun haben, die, wenn man sich mit dem Geldsystem befasst, eigentlich überhaupt keine relevanten Probleme sind. Geld ist, wir haben die Vorstellung, Geld ist irgendwie ein Rohstoff, der irgendwie begrenzt auf Äckern wächst und den man pflücken muss oder so. Und von dem es nicht unbegrenzt gibt, aber das ist falsch. Wir leben in einem sogenannten Fiat-Geldsystem. Geld entsteht heute aus dem Nichts. Und in einer Demokratie entscheidet eben das Parlament darüber, wofür und wie viel Geld geschöpft wird und welche Zwecke damit verfolgt werden sollen. Und deswegen ist aus Sicht der Modern Monetary Theory, die ich hier vertrete, sind die großen finanziellen Probleme unseres Staates, also dass uns irgendwie das Geld fehlt, um die Rentenversorgung sicherzustellen, dass uns das Geld fehlt, um die Grundsicherung oder die Kindergrundsicherung zu finanzieren, dass uns das Geld fehlt, um Infrastruktur aufzubauen oder zusätzliche LehrerInnen in den Schulen einzustellen. Diese Geldfragen sind keine relevanten Probleme. Der Staat kann Geld aus dem Nichts schöpfen. Natürlich muss man sich dann auch fragen, wo sind die Grenzen dieser staatlichen Geldschöpfung? Ja, man muss sich auch fragen, welche sinnvollen Grenzen oder Geldschöpfungsregeln sollten wir aufstellen. Aber Geld ist für den Staat gar nicht das Problem, sondern das Problem ist, haben wir ausreichende Arbeitskräfte, um die Leute oder um diese Tätigkeiten zu realisieren, die wir brauchen? Haben wir ausreichend HandwerkerInnen? Haben wir ausreichend LehrerInnen? Haben wir ausreichend Pflegende? Die erfüllen realwirtschaftliche Tätigkeiten. Und wenn wir feststellen müssen, dass uns diese Leute fehlen, bei einer gleichzeitigen Anzahl von rund 3 Millionen Leuten, die unfreiwillig arbeitslos sind in diesem Land, dann ist das Symptom einer massiv schlechten und falschen, fehlgeleiteten Wirtschaftspolitik seit 40, 45 Jahren. Und wenn sich die Leute darüber aufregen, dass die aktuelle Regierung schlechte Wirtschaftspolitik macht, ja, die macht schlechte Wirtschaftspolitik, aber das Problem ist, die Regierungen davor haben auch eine schlechte Wirtschaftspolitik. Weil wir eben massiv diese Geldschöpfungsfähigkeiten des Parlaments einschränken.
Das heißt, was müssten wir konkret tun, Max?
In erster Linie, und darum bin ich hier, die Bevölkerung darüber aufklären, wie neues Geld erzeugt wird. Und dass wir eben heute in einem Geldsystem leben, wo dieses Verhältnis von privater Geldschöpfung der Banken und staatlicher Geldschöpfung des Parlaments fehlgeleitet ist. Heute entsteht 90% des neuen Geldes über die Kreditvergabe von Banken. Kreditvergabe heißt, die Bank prüft deine Kreditwürdigkeit. Und in den Augen einer Bank haben die Leute die meiste Kreditwürdigkeit, die viel Vermögen und die viel Einkommen haben. Das heißt, die private Geldschöpfung privilegiert Leute, die bereits ausreichend Geld haben. Und diese Leute dürfen dann entscheiden, was mit zusätzlichem neuen Geld passiert. Und jetzt blicken wir in die reale Wirtschaft und sehen, dass Wirtschaftswachstum wächst seit Jahrzehnten, wenn es hochkommt, maximal mit 1,52%. Und wir sehen Aktien- und Vermögens- und Immobilienmärkte, die wachsen jedes Jahr mit 8, 9, 10%. Und wenn ich zusätzliches Geld habe und sehe, ich kann 2% Rendite bekommen oder ich bekomme 8% Rendite, dann wähle ich die 8% und investiere das Geld weiter in die Vermögenswerte, die aber nicht ausreichend ansteigen, und dadurch blähen sich diese Preise auf. Und das können wir sehr gut nachvollziehen bei den USA. Es gibt eine schöne Datenreihe, wo wir tatsächlich sehen können, dass so bis Anfang der 80er Jahre die Inflation der Vermögenspreise und das Bruttoinlandsprodukt, das Wirtschaftswachstum, nahezu gleich war. Bis in die 80er Jahre hinein war es in den USA egal, ob du Vermögen hattest oder einfach nur einfacher Arbeitender. Du wirst in gleichem Maße vom wirtschaftlichen Aufschwung profitieren. Und ab den 80er Jahren kam dann Ronald Reagan an die Macht und mit ihm dann parallel Maggie Thatcher in Großbritannien und bei uns Helmut Kohl und haben die neoliberale Wende eingeleitet. Und seitdem ist das passiert, was man in der Sozialwissenschaft als Finanzialisierung bezeichnet. Das heißt, die Veränderung des Kapitalismus in einer Form, die sehr viel stärker auf die Finanzwirtschaft eingeht. Und die Folgen habe ich gerade beschrieben, dass dadurch eben Vermögenswerte in einer Art und Weise steigen, die nur einen kleinen Teil der Bevölkerung vorteilen und den überwiegenden Rest der Bevölkerung massiv benachteiligen. Ein ganz konkretes Beispiel, das werden viele, auch viele Zuhörende miterleben, ist die Tatsache, dass wir uns immer weniger Immobilien leisten können. Es sah damit zusammenhängt, dass die Immobilienpreise in den letzten 10 Jahren 55% gestiegen sind, die Lohnentwicklung nur 15% gestiegen sind. Das heißt, real können sich heute sehr, sehr weniger Familien immer weniger Immobilien leisten. Das ist ein großes Problem für die sozioökonomische Sicherheit in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist so zugrunde liegende These aller meiner Ausführungen, dass die Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte, dass die neoliberale Politik der letzten Jahrzehnte eine massive Mitschuld hat an dem, was wir aktuell erleben, am Rechtspopulismus, am Neofaschismus, an der Art und Weise, dass sich unsere Gesellschaft immer weiter zu destabilisieren scheint. Und das ist eine Folge einer sehr fragwürdigen Wirtschaftspolitik, die wir hier seit Jahrzehnten machen und die immer noch gefestigt ist, weil wir Christian Lindner immer noch im Finanzministerium haben und der immer noch behauptet, es sei eine gute Idee, dass der Staat spart.
Ich danke dir für das Teilen deiner Gedanken. Das ist für mich sehr interessant. Max, ich bringe im Podcast gerne die Kanzlerfrage. So kriegst jetzt auch du sie. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was du sagst. Und zwar stell dir mal vor, Max, du wärst jetzt Bundeskanzler und du hättest ein Team an deiner Seite, das so schwingt wie du, das also auch sagt, wir müssen bei der Geldpolitik wirklich anders agieren, wir müssen wirtschaftspolitisch anders agieren. Was wären denn so 1 bis 2 deiner Fokusthemen, wo du sagen würdest, das würde ich mit meinem Team auf jeden Fall zu Anfang versuchen anzustoßen?
Ich finde die Frage sehr spannend. Ich würde vielleicht erstmal transparent machen, wer in meinem Team wäre. Mein Wunsch-Finanzminister, das wäre etwa Dirk Ehns, der ist der wichtigste deutschsprachige Vertreter der MMT, deren Thesen ich hier vertreten habe. Mein Wunsch-Wirtschaftsminister wäre Heiner Flassbeck. Der war sogar schon mal in der Politik tätig, kurz bevor dann Gerhard Schröder um die Jahrtausendwende das Ruder an sich gerissen hat und die Sozialdemokratie kaputt gemacht hat. Und mein Wunsch-Sozialminister wäre Professor Stefan Sell, der sich eben auch seit Jahren sehr intensiv dafür einsetzt, über die Sozialpolitik aufzuklären. Das gesagt, wäre wahrscheinlich das erste Thema, was ich angehen würde, das schon, was wir jetzt seit 30 Minuten besprechen, die Bevölkerung über die tatsächlichen Sachverhalte unseres Geldsystems, unserer Geldschöpfungspolitik aufzuklären. Und das würde bedeuten, darzustellen, auf welche Weise Banken neues Geld schöpfen, Kreditgeld schöpfen. Das habe ich vorhin ganz kurz umrissen. Aber eben auch darzustellen, wie genau sich der Staat verschuldet. Für die Zuhörenden, ich setze das in Anführungszeichen, weil, wie gesagt, es ist keine Verschuldung. Es ist keine Verschuldung. Es ist keine Kreditaufnahme im eigentlichen Sinne. Sondern eben auch darüber aufzuklären, was für abstruse politische Regeln wir in der Eurozone haben. Ich habe vorhin über die private Geldschöpfung geredet. Es gibt einen wunderbaren Staat, der heißt Kanada, der erlaubt die Geldschöpfung in einer Art und Weise, wie sie in der Eurozone verboten ist. In Kanada darf die Regierung nämlich direkt über die Zentralbank Geld erhalten. Dasselbe gilt für die USA, dasselbe gilt jetzt auch für Großbritannien. Dasselbe gilt aber nicht für die Staaten in der Eurozone. Denn hier haben wir Angst vor zu viel staatlicher Geldschöpfung. Also da war der Neoliberalismus auch sehr erfolgreich darin, eine Demokratieskepsis zu implementieren, die wir heute überall erleben. Und weil es diese Demokratieskepsis gibt, ist in der Eurozone diese direkte Verbindung zwischen Zentralbank und Regierung verboten. Man hat stattdessen einen gewissermaßen einen Waisenrat zwischen Zentralbank und Regierung gesetzt, die sogenannte Bietergruppe Bundesemissionen. Die kennen 99% der Bevölkerung nicht. Die bestimmt aber in der Eurozone und kontrolliert in der Eurozone die staatliche Geldschöpfungspolitik. Das sind 30 Banken in jedem EU-Land, die darüber entscheiden dürfen, ob die Regierung jetzt neues Zentralbankgeld erhält oder nicht. Klammer auf, das sind sogar nicht nur europäische Banken, die darüber entscheiden dürfen, sondern sogar amerikanische Banken. Also Bank of America und Goldman Sachs sind auch in dieser Bietergruppe Bundesemission in Deutschland da drin. Allein das finde ich schon ein bisschen fragwürdig, ja, dass amerikanische Banken darüber entscheiden dürfen, ob unser Parlament Geld ausgeben darf. Aber der Punkt ist, diese Bietergruppen sind nicht verpflichtet, die Regierung mit Geld zu versorgen. Und es gab in der Geschichte der letzten 15 Jahre einen Moment, wo sie das tatsächlich mal nicht gemacht haben. Das war die Griechenland-Krise 2009. Da hat die damalige Bietergruppe eben gesagt, nein, die griechische Regierung bekommt kein Zentralbankgeld mehr. Und dann war sie zahlungsunfähig. Und alles, was danach passiert ist, ist aus meiner Sicht eine riesengroße Katastrophe. Ja, diese Rettungspakete, die da in Griechenland passiert sind, haben diesen Namen nicht verdient, wenn man sich damit näher auseinandersetzt. Stellt man fest, dass die Suizidrate der Bevölkerung massiv gestiegen ist, dass die Suizidrate von Frauen sich verdreifacht hat. Man stellt fest, dass Griechenland de facto deindustrialisiert worden ist. Man stellt fest, dass dadurch die rechtsextreme Partei Goldene Morgenröte erst überhaupt salonfähig und groß geworden ist. Das heißt, die Griechenland-Krise ist ein ganz konkretes Beispiel für eine fehlgeleitete staatliche Geldschöpfung, weil man sie eben verbietet. Das wäre mein erster Punkt, darüber aufzuklären, dass das alles erfolgt. Und der Bevölkerung die Angst zu nehmen, dass Staatsverschuldung überhaupt kein relevantes Thema ist. Mein Gott, mich regt das so auf. Ich bin auch in der Kommunalpolitik tätig, seit 2,5 Jahren. Und mich regt es auf. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass 95% unserer Diskurse damit zu tun haben, ob wir uns etwas finanzieren oder leisten können, ob wir das Geld dafür haben. Ist das relevant? Relevanter sollte doch die Frage sein, was wir uns leisten wollen, was wir finanzieren wollen. Wollen wir ein Gebäude haben? Wollen wir ein neues Gebäude haben? Und wenn ja, welchen Ökologiestandard soll es haben? Wo soll dieses Gebäude stehen? Welche Ausrichtungen soll es haben? Und so weiter und so fort. Das sind demokratische Entscheidungen. Darüber sollten wir diskutieren, nicht darüber, ob wir Geld haben. Und um dieses Thema zu einem Ende zu bringen, möchte ich ganz kurz zeigen, in einem kleinen Beispiel aufzeigen, dass wir mit einem Mehr an staatlicher Geldschöpfung eben tatsächlich auch die Art und Weise reformieren können, wie Marktwirtschaft, wie der Kapitalismus heute funktioniert. Stellen wir uns vor, wir haben einen Wald und diesen Wald wollen wir schützen. Diesen Wald wollen wir schützen. Wir wollen nicht unbedingt Bäume fällen, aber wir brauchen jemanden, wir brauchen eine Försterin, die sich darum kümmert, dass der Wald gesund ist. Wenn ich das über die private Geldschöpfung mache, muss ich ein Unternehmen gründen oder ich bin eine Privatperson und sage, ich gehe zu einer Bank und sage, ich habe einen Wald, ich habe eine Försterin und ich benötige Geld, damit ich diese Försterin bezahlen kann. Und die Bank sagt, ja, okay, du kriegst Kredit von uns, aber dadurch, dass du den Kredit zurückzahlen musst, musst du jedes Jahr 10% des Waldes oder, keine Ahnung, ein paar Bäume des Waldes fällen, sie verarbeiten und verkaufen, damit du den Kredit zurückzahlen kannst. Das heißt, die private Geldschöpfung hat in sich die Logik, dass wir Natur in konsumierbare Güter umwandeln. Das ist das Wesen von Kapitalismus. Das machen wir seit Jahrhunderten. Wir wandeln Natur in Konsum um und merken, dass uns das mittlerweile auf die Füße fällt, weil wir mehr konsumieren, als die Natur uns zur Verfügung stellt. Das ist private Geldschöpfung. Wie lässt sich das mit der staatlichen Geldschöpfung darstellen? Wenn ich ein Staat bin und einen Wald habe, dann kann ich die Försterin bei mir anstellen. Ich habe dann eine öffentlich angestellte Försterin, die sich darum kümmert, dass der Wald gesund ist. Und weil ich Geldschöpfer bin als Staat, muss ich keinen Kredit zurückzahlen. Das heißt, ich muss am Ende des Jahres auch keinen Baum fällen. Wenn ich die Försterin staatlich anstelle, dann kann die Försterin sich um den Wald kümmern und der Wald bleibt auf alle Zeiten vom Bäumefällen verschont. Und das ist die große Hoffnung, die ich darauf setze, zum Beispiel auch in diesem Format über staatliche Geldschöpfung aufzuklären, weil aus meiner Sicht das ein wesentliches Instrument ist, um diese fatalistische Logik, in der wir uns befinden, dass wir immer mehr Natur zerstören, um Wohlstand zu erhalten, endlich überwinden können und eine Form finden, bestimmte Dinge, der Wald war jetzt nur ein Beispiel, aber die Ressourcen, mit denen wir die uns zur Verfügung stellen, zur Verfügung stehen, in einer Art und Weise zu bewirtschaften, dass sie tatsächlich nachhaltig, ökologisch und auch sozial machbar ist. Das stelle ich in Form der staatlichen Geldschöpfung zur Position. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Bevölkerung jetzt endlich darüber anfängt, darüber nachzudenken, welche Form der Geldschöpfung, welche Form der Wirtschaftspolitik wir eigentlich haben wollen.
Max, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du gerne noch beantwortet hättest?
Habe soweit alles gesagt und freue mich darauf, dass ich hier gewesen bin.
Ja, wunderbar. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das Teilen deiner Gedanken und auch für die Impulse. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
Bis bald.
Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.